Ja, wir haben ja schon gehört, dass wir uns die Tage jetzt, das Wochenende, mit dem Thema Ehe beschäftigt haben. Verbindung von Mann und Frau, die auch hinweisen soll auf die Verbindung zwischen Christus und der Gemeinde. Und heute wollen wir das Thema abschließen. Wir hatten 7 verschiedene Themen. Also heute ist das 7. Thema. Und dabei geht es um das geistliche Leben in der Ehe. Das ist das, was wir uns jetzt etwas noch angucken wollen gemeinsam, mit dem wir uns beschäftigen möchten. Wahrscheinlich sage ich nichts Neues, wenn ich sage, für das geistliche Leben in der Familie ist in erster Linie der Mann verantwortlich und zuständig. Aber damit jetzt nicht gleich alle unsere Schwestern abschalten und nicht mehr zuhören, am Anfang gleich eine Behauptung. Und zwar bin ich davon überzeugt, dass niemand größeren Einfluss auf dein persönliches geistliches Leben nehmen kann als dein Partner. Und doch eben andersrum. Niemand kann deinen Partner mehr geistlich beeinflussen als du selbst. Und damit ist das Thema dann doch schon wieder sehr allgemeingültig für einen jeden. Zumindest jetzt heute für einen jeden, der in einer Beziehung, der in Ehe lebt. Und wer eben nicht jetzt in Ehe lebt, sondern vielleicht nur mit seinen Kindern lebt, weil der Partner nicht da ist oder nicht mehr da ist, für den gilt es dann eben auch so, dass niemand größeren Einfluss hat auf die geistliche Entwicklung der Kinder, als eben du, der da mit ihnen lebst. Und von daher ist das eine Frage, die man sich ganz bewusst machen muss. Wie ist mein geistlicher Einfluss auf meinen Partner? Was bewirkt mein geistliches Leben in dem, den mir Gott zur Seite gestellt hat? Vielleicht können wir uns das ganz kurz einfach mal so vor Augen führen. Geht es meinem Partner geistlich besser, dadurch, dass er mit mir lebt? Oder mache ich es ihm eher schwer? Bin ich für meinen Partner eher ein geistliches Gaspedal oder eine Bremse? Das ist schon eine wichtige Frage. Ich glaube nicht, dass wir ganz neutral sein können. Entweder wir helfen uns gegenseitig geistlich oder wir machen es uns schwer. Das ist ja eben auch der Grund, warum Paulus bzw. Gott selbst uns so sehr ermutigt, dass eben unser Partner gläubig ist und einen guten geistlichen Einfluss auf uns nimmt und wir auf ihn. Dass wir uns gegenseitig auf dem Wege wirklich ermutigen können. Und wenn wir das nur so ganz kurz an den Anfang stellen, dass niemand größeren Einfluss auf den Partner nimmt, geistlich, als wir selbst, dann macht das natürlich schon auch deutlich die Verantwortung der Frau und auch des Mannes für die Entwicklung innerhalb der ganzen Familie. Und dann können wir gleich eine zweite Behauptung aufstellen. Und die ist, dass es nichts Besseres gibt, was du für deinen Partner tun kannst, als dass du in deine geistliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus investierst. Das ist das Beste, was du für deine Gemeinde tun kannst und das Beste, was du für deine Kinder tun kannst. Dass du in deine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus investierst, damit er dich umgestalten kann, verändern kann und du damit einen besseren Einfluss, ein besseres Vorbild bist in deiner Familie, in deiner Umgebung, in deiner Gemeinde. Und das möchte ich eigentlich so an den Anfang stellen, aber auch als Hauptbehauptung für das ganze Thema. Es gibt nichts Besseres, was du für deinen Partner tun kannst, als in deine Beziehung mit dem Herrn Jesus zu investieren. Weil sich das bemerkbar macht. Das macht sich bemerkbar in deinem persönlichen Leben, in dem, wie du redest, in dem, wie du denkst, in dem, wonach du dich sehnst. Und damit kannst du dann nicht nur dich selbst, sondern auch den Partner, die Kinder näher zum Herrn führen. Und das ist, hoffe ich, der Wunsch, den wir alle haben. Also wenn wir erkennen, irgendwie ist das geistliche Leben in meiner Familie nicht so, wie es sein sollte, dann ist der erste und der wichtigste Schritt, dass man sich ganz bewusst entscheidet und vornimmt, ich muss einfach mehr Zeit mit meinem Herrn verbringen, damit das spürbar wird, damit das sichtbar wird, dass dadurch auch mein Partner ermutigt wird, mehr mit dem Herrn zu investieren, mehr Zeit zu investieren. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich für ein, zwei Stunden am Sonntag oder auch während der Woche in der Gemeinde zusammenreißt und dann wirklich geistlich wirkt, sondern dass das zu Hause auch wirklich gelebt wird. Wenn ich sage, geistliches Leben in der Familie, wie sieht das geistliche Leben in unserer Familie, in unserer Ehe wirklich aus? Ich hoffe, dass sich das geistliche Leben in der Familie nicht darauf beschränkt, dass man gemeinsam am Sonntag zum Gottesdienst geht. Selbst das ist ja schon mehr, als das viele tun oder auch wirklich überhaupt nur möglich haben, wenn der Partner nicht mitgeht. Aber wenn jetzt beide wirklich gläubig sind und beide zum Gottesdienst gehen, dann ist das sehr gut. Aber ich hoffe trotzdem, dass es nicht alles, was geistliches Leben in der Familie ausmacht. Wie sieht das geistliche Leben in unserer Familie aus? Jemand sagte mal, ja, wir beten vor dem Essen. Das ist ja auch gut, das ist auch richtig, das ist schön, aber ist das das gesamte geistliche Leben in der Familie? Nein, wir gehen auch zusammen zum Gottesdienst, das ist auch sehr gut, auch zur Bibelstunde. Aber wie geht's weiter? Was noch? Und in erster Linie ist natürlich hier der Mann gefragt. Damit sage ich ja auch gar nichts Neues. Ich lese uns mal einen Vers vor aus 5. Mose 5, wo es heißt, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Eigentlich müsste ein Kind im gläubigen Elternhaus, was gefragt wird, wie sieht das geistliche Leben bei euch zu Hause aus? Das müsste eigentlich antworten nach diesem Vers. Ja, unser Vater redet mit uns ständig über Gott und über das Wort Gottes. Ob wir zu Hause sind, ob wir wegfahren oder wo auch immer, ständig erzählt er uns vom Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob das wirklich so aussieht. Aber das ist das, was uns das Alte Testament, was das Wort Gottes, was Gott selbst von einem gläubigen Vater, von einem gläubigen Mann, Ehemann erwartet. Jesaja 38, Vers 19, der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Reden wir wirklich davon? Ich weiß noch in der Gemeinde, wenn wir schon mal dann einen Bruder gefragt haben, ob er nicht bereit wäre, auch mal einen Dienst zu übernehmen, vielleicht mal eine Einleitung am Sonntag oder irgendwas, dann habe ich schon so oft gehört, dass jemand sagte, ach, lieber nicht. Zu Hause sieht das bei uns alles nicht so gut aus und dann wäre das nicht angebracht, wenn ich mich jetzt sonntags vor die Gemeinde stelle. Das ist auf der einen Seite natürlich wahr und richtig. Es ist schon erschreckend, wir haben das schon gesagt, jetzt in den Tagen schon mal angesprochen, wenn jemand, der Mann vor der Gemeinde steht und predigt und die Frau hält es nicht aus und geht raus, weil das so anders klingt als das, wie es normalerweise zu Hause aussieht. Von daher wäre es natürlich besser, er würde nicht predigen, aber noch besser wäre es, er würde predigen und würde zu Hause auch das leben, was er predigt. Ich sage immer, jemand, der mir mal sagte, er hat lieber keinen Fisch auf dem Auto bei seinem Fahrstil. Ich meine, gut, das ist die eine Möglichkeit. Man ändert nicht den Fahrstil, sondern man macht den Fisch ab. Aber vielleicht wäre fast die bessere Lösung, man lässt den Fisch dran und passt sein Fahrverhalten an. Und so, denke ich, ist es eigentlich auch mit dem Dienst. Besser noch, als zu sagen, ich sollte lieber nichts übernehmen, weil es zu Hause nicht so aussieht. Besser wäre vielleicht zuzusehen, dass es auch zu Hause so aussieht, dass auch zu Hause geistliches Leben spürbar und sichtbar wird und man dann auch in der Gemeinde etwas sagen kann. Jetzt nach den Vorträgen, wir haben ja schon 6 Vorträge über Ehe gehört und meine Frau hat ja die ganze Zeit mit dabei gesessen. Da habe ich sie gestern Abend nochmal gefragt. Ich sage, ich hoffe, du hast jetzt nicht den Eindruck, dass ich hier groß erzählt habe und zu Hause sieht es ganz anders aus. Und da hat sie mir gesagt, zum Glück nein, den Eindruck hat sie nicht. Also das hat mich doch auch gefreut, das ist ja auch so. Obwohl sie hat mir schon manches Mal gesagt auch, hast du nicht mal irgendwo wieder über Ehe zu reden? Ich sage, wieso? Und er sagte, ach, irgendwie tut dir das immer so gut, wenn du dich darauf vorbereitest. Aber so ist es ja. Es tut gut, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und wenn man das dann nicht nur für die anderen vorbereitet, sondern ganz bewusst sich auch überprüft, predige ich das nur oder lebe ich das auch? Und wir möchten das Leben, was uns das Wort Gottes sagt, wir möchten unseren Partner bewusst, geistlich, positiv beeinflussen. Wir möchten das Gaspedal sein. Wie wäre es, wenn du nicht mehr da wärst in deiner Familie? Was würde das geistlich bedeuten für die Familie? Als Mann, aber auch als Frau. Aber was würde es auch für die Gemeinde bedeuten, wenn du nicht mehr in der Gemeinde wärst? Würde das geistliche Niveau der Gemeinde steigen oder sinken? Wie würde es aussehen, auch in der Gemeinde, wenn alle so beten würden wie du, wenn alle so geben würden wie du, wenn alle so evangelisieren würden wie du, wenn alle so geistlich leben würden wie du? Würde die Gemeinde besser dastehen oder schlechter dastehen? Wenn du jetzt sagen würdest, wahrscheinlich eher schlechter, dann möchte ich dich nicht ermutigen, zu Hause zu bleiben, sondern wirklich daran was zu ändern. Geistlich zu investieren, um ein gutes Vorbild zu sein für andere und in erster Linie für die eigene Familie. Ich weiß nicht, ob ihr mal den Namen gehört habt, Richard Wurmbrand, ein rumänischer Pastor, der für seinen Glauben lange, lange Zeit im Gefängnis gesessen hat. Und ich habe mal ein Buch von ihm gelesen und da sagte er, wenn es für den Glauben keinen anderen Grund geben würde, als nur das Leben meiner Mutter, dann hätte ich mich schon bekehrt. Das ist wahrscheinlich ein kleines bisschen wenig, sage ich mal so. Man muss natürlich auch von der Schrift her überzeugt sein, dass das die Wahrheit ist. Aber das, was er eigentlich sagen wollte, das ist, dass er zu Hause ein so authentisches Christsein vorgelebt bekommen hat, dass es für ihn gar keinen Grund gab, daran zu zweifeln, dass das wahr ist, was die Bibel sagt, was geschrieben steht. Das sollten wir uns wünschen als Vater, als Mutter, als Ehepaar, für unsere Kinder, für unseren Ehepartner, Gaspedal zu sein, geistliches Gaspedal, was den anderen wirklich voranbringt. Und das können wir nur, wenn wir in besonderer Weise investieren in unsere Beziehung zum Herrn. Vielleicht so ein ganz paar praktische Ratschläge zum geistlichen Leben in der Familie, in der Ehe. Wir haben uns mal vorgenommen, vor vielen Jahren, dass wir vor den Kindern nicht über Gemeinde reden. Also zumindest nicht über Personen in der Gemeinde und zumindest nicht, wenn es auch was Negatives zu berichten gibt. Das war ganz interessant, wenn man am Sonntag am Tisch saß und die Kinder erzählten, wir haben ja 5 Kinder, und dann wurde erzählt und es war laut. Und wenn ich dann mit meiner Frau anfing und wir haben ein bisschen über die Gemeinde gesprochen, über jemanden, dann wurde es immer stiller und stiller und stiller. Das interessierte sie auch alles. Und dann kommt es natürlich dazu, dass sie das irgendwann auch vielleicht an falscher Stelle mal alles wieder rauslassen, was sie hören. Und da haben wir auch gedacht, nein, wir möchten sie in der Weise nicht beeinflussen. Wir möchten nichts, was nicht positiv ermutigt jetzt, was nicht wirklich positiv auch über die Geschwister spricht, das möchten wir nicht weitergeben. Wir möchten vor den Kindern kein Problem ansprechen, was es gibt, das tun wir nicht mehr. Und das, denke ich, war auch eine große, gute, wichtige Entscheidung für die geistliche Entwicklung der Kinder. Wenn wir vor ihnen reden, dann möchten wir positiv reden. Über Geschwister, über Gemeinde, über das Leben mit dem Herrn, über die Bibel, über alles positiv. Wir möchten sie positiv beeinflussen. Nicht, dass es nichts Negatives gibt, aber nicht jeder muss alles hören und alles wissen. Uns ist ja nun mal so, negative Meldungen sind die, die besonders Interesse hervorrufen. Deswegen hören wir auch immer nur negative Meldungen. Das ist das, was Leute hören wollen. Aber da wollen wir anders sein. Wir möchten positiv reden von dem Großen, was der Herr unter uns tut und getan hat. Wir hatten das schon gesagt jetzt in den Tagen, dass die Kinder das, was sie bei ihren Eltern sehen, als normal betrachten. Ohne dass man das auch groß jetzt erklären muss. Wichtiger ist das, was sie sehen, als das, was sie hören. Sehen unsere Kinder, sieht unser Partner uns wirklich auf den Knien, im Gebet vor dem Herrn? Sehen uns unsere Kinder, sieht uns unser Partner wirklich des Öfteren mit aufgeschlagener Bibel, wo wir lesen und wo wir das Wort Gottes studieren? Ein Bruder sagte mir mal, sein Vater, wenn er das an seinen Vater denkt, der inzwischen schon lange beim Herrn ist, und jetzt seinen Vater so vor Augen hat, er sagt auch, immer wenn ich an meinen Vater denke, dann sehe ich ihn vor mir mit der Bibel in der Hand. Mein Vater ist nirgendwo hingegangen, ohne die Bibel in der Hand zu haben. Ich sage jetzt nicht, dass wir es genauso machen müssen, aber er sagte, wenn er aus der Küche ins Wohnzimmer ging, dann nahm er die Bibel mit und legte sie ins Wohnzimmer. Wenn er vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer ging, dann nahm er wieder die Bibel mit. Die Bibel hat er immer mitgenommen. Ich dachte, mein Vater hat selbst die Bibel mitgenommen, wenn er gegangen ist, die Hühner zu füttern. Das müssen wir nicht unbedingt so machen, dass wir zum Hühnerfüttern die Bibel mitnehmen. Aber das ist das Bild, was er von seinem Vater im Gedächtnis behalten hat. Wenn ich an meinen Vater denke, dann denke ich immer daran, dass er die Bibel in der Hand hatte. Und das ist ein positives Bild. Das ist ein gutes Bild. Sehen uns unsere Kinder, sieht uns unser Partner wirklich mit dem Wort Gottes in der Hand, wo wir lesen. Wie wollen wir in unserer Familie vermitteln, wie wichtig das Wort Gottes ist, wenn uns unsere Kinder aber gar nicht sehen, wie wir das Wort Gottes wirklich lesen? Oder wenn wir unseren Kindern erzählen wollen, wie wichtig das Gebet ist und dass der Herr unser Gebet erhört, aber er sieht uns nicht oder die Kinder sehen uns nicht wirklich im Gebet. Ich weiß noch, wie ich mich damals einmal gefreut habe, als ich ins Kinderzimmer gekommen bin zu einem unserer Söhne und sah ihn, wie er vorm Bett kniete und betete. Und ich weiß, dass er mich mehrfach morgens so gesehen hat. Jetzt weiß ich nicht, ob er das deshalb so angefangen hat oder ob auch deshalb dahinter noch was ganz anderes stand. Vielleicht, dass er es selbst in der Bibel auch so gelesen hat. Aber jedenfalls hat mich das gefreut. Ohne dass wir Vorträge gehalten hätten, dass wir auf den Knien beten, vor den Herrn treten sollten, plötzlich war das da, was er vielleicht irgendwo auch gesehen hatte. Und das ist erfreulich und das ist schön. Der Einfluss vor allen Dingen auch des Vaters ist so entscheidend. Ist so entscheidend. Was leben wir unseren Kindern wirklich vor? Sind wir zufrieden, wenn unsere Kinder den Weg mit dem Herrn so gehen, wie wir es tun? Und wenn wir jetzt sagen, nein, ich hoffe, sie sind treuer, dann wird das kaum möglich sein, das zu erwarten. Also das, was wir ihnen nicht vorleben, können wir auch kaum erwarten von ihnen. Also deswegen leben wir ihnen das vor, was wir auch wirklich sehen möchten in ihrem eigenen Leben. Josua 24, Vers 15, da heißt es, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und jetzt die Entscheidung des Mannes, Josua. Ich aber und mein Haus, wollen dem Herrn dienen. Was für eine gute Entscheidung. Nicht nur für sich selbst. Ich aber. In den Zeiten von Egoismus. Ich aber, was die anderen machen. Ich aber und mein Haus. Das ist eine gute Entscheidung, die aber nun auch praktisch sichtbar werden muss. Jetzt müssen wir auch investieren, dass es dazu wirklich kommt. Allein die Entscheidung bewirkt noch nicht so viel. Das ist der Anfang. Es geht fast nichts in unserem Leben ohne eine Entscheidung am Anfang. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal was überwunden hat in seinem Leben, was Schlechtes, ohne dass am Anfang eine feste Entscheidung da war. Ich will nicht mehr und jetzt irgendwas. Die Entscheidung. Aber mit der Entscheidung ist es noch nicht gewonnen. Jetzt beginnt der Kampf. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und daran werde ich jetzt arbeiten, dass das auch wirklich wahr ist. Natürlich, wenn wir hinterher sagen können, alle unsere Kinder sind gläubig, alle unsere Kinder stehen irgendwo im Dienst, dann ist das Gnade, dann ist das unverdient. Aber das heißt nicht, dass wir damit nichts zu tun haben, sondern wir beeinflussen durch unser Vorbild und durch unser Gebet. Wir haben damals, und das ist bestimmt sehr, sehr ratsam, abends ständig mit den Kindern die Kinderbibel gelesen und dann gemeinsam gebetet. Wir haben es dann so gemacht, dass wir mit den Kleinen angefangen sind, damit die nicht schon geschlafen haben, wenn sie in die Reihe kamen. Aber das ist schon interessant, wie die Kinder dann auch selber lernen, vielleicht von den anfänglichen kindlichen Gebeten dann wirklich zu ganz ernsthaften Gebeten, wo sie ständig, fast täglich plötzlich für die Bekehrung der Nachbarn und der Mitschüler beten. Ich weiß noch, wie Martina tagsüber beim Friseur war und unser Sohn dann abends betete: Danke Herr, dass auch Mama jetzt wieder gut aussieht. Das sind die kleinen anfänglichen Kindergebete, dass auch Mama jetzt wieder gut aussieht. Aber wenn man das einübt, tägliches, regelmäßiges Beten mit dem Herrn, dann werden auch die Gebete wirklich ernsthafter und tiefergehender. Wir hatten dann fast schon eine ganze Sammlung an Kinderbibeln, weil wenn wir einmal die Bibel durch hatten und zum zweiten Mal durch hatten, dann haben wir eine andere genommen und dann immer gesagt, passt mal auf, ob jetzt alles so stimmt, wie es hier auch wirklich steht. Und dann passten sie immer genau auf und haben gesagt, das war anders. Dann haben wir wieder nachgelesen. Dann haben wir auch zum Beispiel die biblischen Bücher, 66 Bücher, auswendig gelernt mit den Kindern. Und dann haben wir einen kleinen Wettbewerb gemacht, wer es am schnellsten aufsagen konnte. Und dann haben wir gestoppt. Und dann konnten sie das innerhalb von, ich weiß gar nicht mehr, 18 Sekunden oder sowas, haben sie das ganz schnell runtergerasselt. Geht es denn darum, sowas runterzurasseln? Aber das Interessante ist, dann mit 20 ist unser Sohn zur Bibelschule gegangen und hat festgestellt, wie viele da sitzen, die nicht wissen, wo sie die Bücher finden sollen im Alten Testament und lange blättern, bis sie sie haben. Das war für ihn kein Problem. Das konnte er auswendig alles, das wusste er genau noch von den Andachten, die wir gemacht haben, wenn wir gelesen hatten. Das musste er nicht erst noch lernen. Das ist schon so hilfreich, auch so kleine Sachen. Gemeinsam das geistliche Leben wirklich fördern der Kinder, der Familie, indem man zusammensitzt, indem man gemeinsam betet. Und dann natürlich besonders auch, wenn die Kinder vielleicht schon schlafen, nochmal neu für die Kinder als Ehepaar. Wir haben das auch in den Tagen jetzt schon gesagt, wie selten das noch stattfindet in Familien, in Ehen, dass die Ehepaare gemeinsam für ihre Kinder, für die Gemeinde, für andere beten. Und der Herr hat eine besondere Verheißung darauf gelegt. Da möchte ich immer wieder Mut machen. Das Ziel ist einfach, dass wir Vorbild werden. Vorbild für andere. Nicht, dass wir den Fisch vom Auto abmachen, weil wir kein Vorbild sind. Also wir müssen keinen Fisch dran machen, also, aber als Beispiel, als Bild. Ich könnte 10 Gründe sagen, warum wir als Ehepaar beten möchten und beten. Aber ein Grund ist, wir möchten auch für andere ein Vorbild sein. Ich möchte nicht, wenn jemand zu mir kommt und sagt, vielleicht meine eigenen Kinder oder jemand, wenn sie sagen, hör mal, irgendwie klappt das bei uns nicht so richtig, das gemeinsame Gebet in der Ehe. Wie macht ihr das? Ich möchte da nicht sagen, mach dir nichts draus, bei uns klappt es auch nicht. So kann ich niemandem eine Hilfe sein. Nein, ich möchte dann sagen, wir machen das so. Allein das ist ein Grund, nicht der wichtigste, aber ein Grund, warum ich da investieren möchte, immer wieder aufs Neue, dass ich anderen auch sagen kann, wie wertvoll das ist und was für eine Hilfe das sein darf. Ganz ein paar praktische Tipps, wie ich schon gesagt habe. Wenn dann in der Ehe das alles so wunderbar klappt, die stille Zeit, das Beten und dann kommen Kinder, 1, 2, 3 oder noch mehr, dann ist es plötzlich alles sehr, sehr schwierig. Dann ist es sehr, sehr schwierig, plötzlich regelmäßig stille Zeit zu machen als Mutter, wenn man von morgens früh und dann nachts manchmal auch noch so in einem Zuge aktiv ist und dann abends, wenn man dann lesen möchte, einem wirklich die Augen zufallen. Als uns das bewusst geworden ist in der Ehe, da habe ich gesagt, wir machen das jetzt so, nachmittags in der besten Zeit, nämlich alle Kinder gehen eine Stunde raus mit ihnen und das ist die Zeit, die du jetzt mit dem Herrn verbringen kannst. Wo du lesen kannst, da war ein striktes Verbot, jetzt darf nichts gewaschen werden, nichts gebügelt werden, jetzt nicht. Die Zeit ist jetzt dafür, dass du die Zeit mit dem Herrn hast. Oder auch, dass man sich dann im Gottesdienstbesuch wirklich abwechselt, heute bist du dran, nächstes Mal bin ich dran, damit der geistliche Input bei beiden auch wirklich weiterhin gewährleistet ist. Und das ist dann auch besondere Verantwortung des Mannes, das möglich zu machen. Wir haben gestern schon davon ein bisschen gesprochen, von dem geistlichen Input, der nötig ist, damit das zutrifft, was Paulus sagt, dass wir erfüllt sein sollen vom Heiligen Geist. Also wenn wir vom Geistlichen erfüllt sein müssen, dann müssen wir Geistliches aufnehmen und das muss zu einer wirklich guten Gewohnheit werden. Was anderes, was ich auch noch gerne vielleicht sagen möchte, ist, dass wir die Tendenz haben als Menschen wahrscheinlich, dass wir immer von einem Extrem ins andere gehen. Wenn ich mit Brüdern spreche, in meinem Alter oder eher vielleicht sogar noch älter, fast noch eine Generation älter, und da auch mit der Familie spreche, dann war es oftmals so, dass sie die Reihenfolge hatten, vielleicht zuerst meine Beziehung mit dem Herrn, dann mein Dienst in der Gemeinde und dann, falls noch Zeit überbleibt, die Familie. Das ist, denke ich, ein Extrem. Denn der Herr hat uns wirklich in erster Linie auch die Familie zur Verantwortung gegeben. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nicht ich möchte dem Herrn dienen. Mein Haus muss zusehen, wie es zurechtkommt. Nein, ich und mein Haus. Deswegen möchte ich auch in mein Haus investieren. Also zu sagen jetzt, erst kommt meine Beziehung mit dem Herrn, dann kommt Gemeinde und dann kommt eventuell auch noch Familie, geistliches Leben der Familie. Das ist bestimmt nicht gesund. Wenn die Kinder groß werden in dem Bewusstsein, Gott zu dienen bedeutet, keine Zeit für Frau und Kinder zu haben. Das ist nicht gesund und nicht gut und kein gutes Vorbild. Aber das ist das eine Extrem. Heute neigen wir manchmal so ein bisschen zu dem anderen Extrem. Dass uns die jungen Brüder sagen, der Familie zu dienen, in die Familie zu investieren, ist auch Dienst. Das ist mein Hauptdienst. Das ist das, was jetzt angesagt wird. Und bis die Kinder dann irgendwann groß sind, investiere ich jetzt hauptsächlich in Familie. Da müssen abends beide da sein, um die Kinder hinzulegen. Da kann einer nichts mehr alleine mit den Kindern machen. Da müssen immer alle beide da sein. Und das ist das andere Extrem. Das ist das andere Extrem, wenn die Kinder groß werden. Auf der einen Seite predigt der Vater ihnen, wie wichtig Gemeinde ist. Auf der anderen Seite ist er jeden Abend zu Hause und ist nie weg in der Gemeinde. Das ist auch nicht sehr überzeugend für die Kinder. Und da möchte ich eigentlich vor allen Dingen auch den Schwestern Mut machen, vielleicht auch vor allen Dingen den Jüngeren, die gerade erst verheiratet sind. Der Dienst der Schwester für die Gemeinde besteht auch in einem großen Teil darin, den Mann freizustellen für den Dienst in der Gemeinde. Nicht, dass er jeden Abend weg ist und die Familie den Eindruck hat, Gott zu dienen, bedeutet, Familie zu vergessen, das bestimmt nicht, das ist das Extrem. Aber auch, sich das ganz bewusst zu machen, mein Dienst für Gott, mein Dienst an der Gemeinde, mein Dienst am Reich Gottes besteht auch darin, meinem Mann Freiraum zu geben, um der Gemeinde zu dienen. Das hätte man vor 50 Jahren so nicht sagen müssen. Vor 50 Jahren hätte man umgekehrt die Betonung setzen müssen. Ihr seid auch in der Gemeinde, auch da habt ihr Verantwortung. Aber heute neigen wir oftmals gerade zu dem Extrem und das ist dann auch nicht gesund. Damit die Kinder uns das abnehmen können, wie wichtig Gemeinde ist, ist es nötig, dass wir auch in der Gemeinde stehen, in der Gemeinde dienen. Wenn die Kinder größer sind, geht das wunderbar auch zusammen. Vielleicht, dass man einen Dienst gemeinsam tut als Ehepaar in der Gemeinde. Wenn die Kinder klein sind, ist es wahrscheinlich nötig, dass man sich entweder abwechselnd oder dass ein Dienst nun einer nur übernimmt. Es dient sich schlecht, mit schlechtem Gewissen. Mit dem Bewusstsein, wenn ich dann nach Hause komme, höre ich nur wieder Vorwürfe, warum ich wieder weg war, wieder einen Abend. Es dient sich schlecht. Und das ist das, was ich eigentlich, wozu ich ermutigen möchte, dass man auch als junge Schwester das einfach vor Augen hat. Mein Dienst für die Gemeinde, für den Herrn, besteht auch darin, meinem Mann Freiraum zum Dienen zu geben. Aber nicht Extreme, die wollen wir vermeiden, weil die ungesund sind. Sowohl immer weg in der Gemeinde, als auch jeden Abend zu Hause. Es gibt so viele junge Männer, die das heute so leben, nur Familie und anschließend, wenn man dann ganz erschöpft auch ist, gemeinsam mit der Frau, dann sitzt man nur noch vorm Fernsehen. Und dann ist es schwierig, den Kindern zu sagen, wie wichtig Gemeinschaft ist, wenn sie einen nur vom Fernseher sehen und nicht eben in der Gemeinschaft der Gemeinde. Ich habe letztlich vor kurzem in einer christlichen Zeitschrift einen Artikel gelesen, müssen Mann und Frau gemeinsam beten? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das formuliert war, vielleicht auch irgendwie das gemeinsame Gebet in der Ehe, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls am Anfang war dann gleich auch irgendwie die Frage, ob das sein muss. Und dann schrieb jetzt die Frau, also die Schwester schrieb diesen Artikel und dann war davon die Rede, dass das bei ihnen immer wie ein Zwang aussah. Der Mann wollte sowieso nicht, das ist so das Übliche, dass das Gebet dann in der Ehe, wenn überhaupt, dann von der Frau ausgeht, was eigentlich auch nicht gesund ist, sondern der Mann hat da ganz wichtige Verantwortung. Aber sie schrieb jetzt, dass sie das immer wieder versucht hat und versucht hat und versucht hat und letztlich hat sie dann gesagt, das muss ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt sein. Soll doch jeder für sich beten, der Mann betete regelmäßig und jetzt betete sie regelmäßig, jeder für sich. Und dann schrieb sie so das Resümee des Artikels zwar irgendwie, wenn es denn zusammen klappt, ist es gut und wenn es nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Also nach dem Motto, es muss nicht unbedingt sein. Aber wenn wir da ein kleines bisschen drüber nachdenken, muss das sein? Nein, es muss nicht sein. Es tut sich auch nicht, es passiert auch nichts, so schrieb sie da, es passiert auch nichts, wenn wir nicht gemeinsam beten. Und da dachte ich, ja, das ist wahr. Es passiert nichts, wenn ihr nicht gemeinsam betet. Das ist wahr. Aber wir wollen, dass was passiert. Und deswegen beten wir gemeinsam. Nein, es passiert auch nichts, wenn man nicht gemeinsam betet. Aber es passiert was, wenn man gemeinsam betet. Für die Kinder, für die Gemeinde. Dann passiert was. Und deshalb dachte ich nur, nicht, dass ich Druck machen möchte, aber das ist eine solche Gelegenheit, eine solche Chance. Wenn jemand krank ist und nicht zum Arzt geht, passiert vielleicht auch nichts. Nee, aber er wird doch nicht wieder gesund. Also von daher, wir wollen die Chancen, die wir da haben, wirklich ausnutzen. Zur Ehe vielleicht noch einen Gedanken, bevor wir dann auch Schluss machen. Wie viel Beschwerden hören wir über den Ehepartner? Mein Mann, und jetzt geht's los, so viel Negatives. Oder meine Frau, und jetzt so viel Negatives. Möchtest du lieber einen besseren Partner haben? dann bete aus ihm einen besseren Partner. Dann mach aus ihm einen besseren Partner durchs Gebet. Weil Gott wirklich Gebet erhört. Und wenn wir ganz bewusst beten, auch regelmäßig für die Kinder, aber eben auch für den Partner, dann bewirkt das was. Und genauso wichtig, sei ein Vorbild für deinen Partner. Ob du Frau bist, ob du Mann bist, sei ein Vorbild. Wenn das der größte Wunsch ist, den wir so haben, ein geistliches Vorbild zu sein, das ist vielleicht der größte Wunsch oder das Größte, was wir so mitbekommen können, die größte Sehnsucht. Wenn wir das uns von Herzen wünschen, ich möchte ein Vorbild sein. Immer wieder muss ich an 1. Timotheus 4 denken, Vers 12, wo Paulus das dem jungen Timotheus sagt, denen, die glauben, sei ein Vorbild. Ein junger Mensch sei ein Vorbild. Das ist nichts, was sich jetzt ein alter Bruder vornehmen muss nur. Ich möchte Vorbild sein. Das sagte Paulus jungen Leuten, also dem jungen Timotheus, vielleicht mit 30 Jahren. Sei ein Vorbild all den anderen Geschwistern in der Gemeinde. Und dann sagt er sogar die Bereiche, in denen er ein Vorbild sein soll. Im Glauben, in der Liebe, in der Reinheit. Und dann sind noch zwei andere. Jetzt im Wandel. Und ich weiß nicht, was das fünfte noch war. In all dem soll er ein Vorbild sein für alle anderen. Und das ist möglich. Es müssen nicht unbedingt die alten Geschwister das größte Vorbild der Gemeinde sein. Manchmal sind es die jungen Geschwister. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Wir sind seit 20 Jahren als Missionare in Tschechien. Als Missionare. Und jetzt haben wir dort Gemeindegründung angefangen und ein junges Mädchen war zum Glauben gekommen. Wir haben eine Jugend angefangen und dieses junge Mädchen schleppte andauernd neue Klassenkameradinnen an in die Jugend. Und wir haben es in der Jugend so gehabt, dass wir zuerst ein Spiel hatten, dann haben wir gesungen und dann haben wir eine Bibelarbeit gehabt immer. Und jetzt kamen dort 16-jährige Mädchen an, die sagten, so lange können wir nicht bleiben. Wir müssen um so und so viel Uhr zu Hause sein. Aber wir möchten endlich auch mal was hören von dem Jesus, von dem die Klassenkameradin immer erzählt. Könnt ihr das Programm heute nicht mal umstellen und zum Schluss spielen und singen und am Anfang die Bibelarbeit machen, dass wir das auch mal mitkriegen? Ich weiß noch, wie ich an dem und an ähnlichen Abenden nach Hause gegangen bin und habe einfach dafür neu gebetet, dass mir der Herr das auch so brennend wieder aufs Herz legt, von ihm weiterzusagen, wie das diese junge Schwester hat, die überall, wo sie hinkam, von Jesus erzählen musste. Und dann habe ich als Missionar dafür gebetet, dass mir der Herr das auch ganz neu schenkt. Dieses Feuer von ihm weiterzusagen, was ich dort bei einer jungen Schwester gesehen habe. Und Paulus sagt das nun einem jungen Bruder, sei ein Vorbild. Wenn wir heute nach Hause gehen, dann wäre ich zufrieden, wenn wir diesen einen Gedanken mitnehmen. Ich möchte ein geistliches Vorbild sein für meinen Mann, für meine Frau, für meine Kinder. Ich möchte, dass sie an mir sehen, dass ein Leben mit Jesus wirklich lohnt. Ich möchte, dass sie mich sehen, wie ich bete, wie ich das Wort Gottes aufschlage, wie mir die Geschwister am Herzen liegen, wie ich gerne in der Gemeinde bin, wie ich gerne Gemeindedienste übernehme. Ich möchte ein Vorbild sein, damit sie sich auch dazu entscheiden, später mal, auch wenn sie Familie selber gründen. Ich aber und mein Haus, wir wollen jetzt auch wieder gemeinsam als nächste Generation dem Herrn dienen. Der Herr möchte uns benutzen. In erster Linie zur Rettung unseres eigenen Hauses. Und dafür dürfen wir beten und daran dürfen wir arbeiten, trotz all unseres Versagens, das wir auch dann vor den Herrn bringen dürfen, da wo wir versagt haben, wo wir kein gutes Vorbild waren, nur nicht liegen bleiben, nur nicht den Fisch abmachen und sagen, es hat eh keinen Sinn, sondern den Fahrstil, den Lebensstil anpassen, damit wir ein Segen sein dürfen für unsere Familien und für unsere Ehen. Amen.